Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. In unserer letzten Sendung haben wir uns noch mit einem der bekanntesten Vertreter der sogenannten Weisheitsbücher auseinandergesetzt, nämlich mit Jesus Sirach. Und da haben wir gehört, wie dieser große Mann vor allem die Jugend dazu geführt hat, einen Weg des Glaubens zu beschreiten. Heute, liebe Freunde, wenden wir uns einem neuen Gebiet zu und da geht es nun um die Propheten, um diese gewaltigen Gestalten, die im Auftrag Gottes als Mahner aufgetreten sind. Die Propheten wiesen immer wieder die Menschen auf ihre Untreue im Glauben hin und sie wiesen auch auf die sozialen Missstände hin und riefen das Volk zur Umkehr auf. Sie kündigten auch manches zukünftige Strafgericht an. Die Propheten waren aber oft auch die Tröster, die dem Volk das Eingreifen und die Hilfe Gottes ankündigten. Die Propheten waren also gewissermaßen die geistigen und die geistlichen Führer des Volkes. Durch viele Jahrhunderte hindurch haben sie das Volk in schwierigen Zeiten begleitet, ermahnt, ermutigt und getröstet. Wir kennen zunächst einmal die vier großen Propheten. Zu den sogenannten großen Propheten gehören Jesaja, Jeremia, Ezechiel und Daniel. Wir wollen uns heute mit dem Buch des Propheten Jesaja befassen. Und da müssen wir zunächst einmal darauf hinweisen, dass das Buch Jesaja die Berichte von drei verschiedenen Propheten enthält. Dieses Buch ist sehr umfangreich und es enthält nicht nur die Berichte über einen Propheten, sondern in diesem Buch geht es um die Berichte von drei Propheten. Diese Propheten werden immer mit dem Namen Jesaja genannt, aber wie wir durch eine gründliche Bibelexegese wissen, handelt es sich dabei um drei verschiedene Männer, die in verschiedenen Epochen gelebt haben. Und deswegen spricht man heute vom sogenannten ersten Jesaja, vom zweiten Jesaja und vom dritten Jesaja. Wir beginnen nun mit der Gestalt des ersten Jesaja. Der erste Jesaja lebte im 8. Jahrhundert vor Christus im Südreich Juda. In dieser Zeit wurde das Südreich von den Assyrern bedroht. Und da kommt es nun zur Berufung dieses Propheten, der den Auftrag hat, dem König in dieser schwierigen Zeit beizustehen. Und da wollen wir zunächst einmal von dieser Berufung hören, die etwas ganz Besonderes an sich hat. Die Berufung des ersten Jesaja erfolgte im Jahr 738 vor Christus im Tempel von Jerusalem. Jesaja hatte eine Vision und erblickte Gott auf einem hohen Thron. Gott war von Seraphen, also von Engeln aus dem höchsten Chor der Engel, umgeben. die einander zuriefen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Jesaja erschrak über diese Erscheinung, denn nach jüdischer Überzeugung musste ein Mensch aufgrund seiner Unreinheit beim Anblick Gottes sterben. Doch einer der Seraphe reinigte den jungen Jesaja mit einer glühenden Kohle vom Altar Gottes. Er war also rein und durfte damit Gott schauen. Anschließend meldete sich Jesaja bereitwillig zum Prophetendienst. Aber Gott machte ihn darauf aufmerksam, dass sich das jüdische Volk gegenüber seiner Botschaft verhärten würde. Das Volk würde dann der Strafe Gottes verfallen. Nur ein kleiner Rest würde übrig bleiben. Dieser Rest wird mit einem Spross verglichen, der aus dem Wurzelstock eines gefällten Baumes hervorsprießt. Und nun wollen wir den Text von der Berufung des Propheten lesen. Wenn Sie hier das Buch Jesaja zur Hand nehmen und das 6. Kapitel aufschlagen, dann beginnen wir dort mit dem 1. Vers. Also Buch Jesaja, 6. Kapitel, 1. Vers. Und da hören wir, wie Jesaja selbst von dieser Berufung berichtet. Im Todesjahr des Königs Uzzia sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Füße. Und mit 2 Flügeln flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Die Türschwellen bebten bei ihrem lauten Ruf. Und der Tempel füllte sich mit Rauch. Da sagte ich: Weh mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König, den Herrn der Heere, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir. Er trug in seiner Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte: Das hier hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt. Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich. Da sagte er: Geh und sag diesem Volk: Hören sollt ihr, hören, aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen. Verhärte das Herz dieses Volkes, verstopf ihm die Ohren, verkleb ihm die Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört. Damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und sich nicht bekehrt und nicht geheilt wird. Ich fragte: Wie lange, Herr? Er antwortete: Bis die Städte verödet sind und unbewohnt und die Häuser menschenleer, bis das Ackerland zur Wüste geworden ist. Der Herr wird die Menschen weit wegtreiben. Dann ist das Land leer und verlassen. Soweit diese berühmte Stelle von der Berufung des Propheten Jesaja. Aber da haben wir nun eine Frage. Gott spricht hier von der Verhärtung der Menschen. Er sagt, dass diese Menschen sich verhärten werden und nicht auf die Botschaft hören werden. In diesen Worten Gottes kommt etwas Unheimliches zum Ausdruck. Das Volk ist schon so weit von Gott entfernt,
dass es die Worte des Propheten nicht mehr versteht. Die Worte des Propheten werden dazu führen, dass sich das Herz der Menschen noch mehr verhärtet und dass es sich noch mehr von Gott abwendet. Die Menschen werden also durch die Worte des Propheten noch verstockter und öffnen sich nicht dem Anruf Gottes. Auch wir erleben heute, dass viele Menschen durch den Anruf Gottes oft noch verschlossener werden. Sie wollen einfach nicht sehen. Sie wollen nicht hören. Sie wollen nicht verstehen. Der Anruf Gottes kann diese verhärteten Menschen oft nicht mehr erreichen. Das ist etwas Unheimliches. Da sendet Gott einen Propheten, der zu den Menschen spricht und sie zurückruft. Und sie lehnen ihn ab. Sie verschließen ihre Ohren. Sie wollen nicht hören. Es geht ihnen auf die Nerven. Sie lehnen Gott ab. Der soll sie in Ruhe lassen. Gott schickt einen Propheten und ruft zur Umkehr auf. Und die Menschen lehnen das ab. Sie wollen nicht umkehren, sie wollen nicht hören, sie wollen in ihrem Lebenswandel keine Änderung vornehmen. Dann gibt es beim Propheten Jesaja auch einige sehr bekannte messianische Weissagungen. Jesaja gehört zu den großen Propheten, die vieles über den zukünftigen Messias voraussagen. Und es handelte sich hier um Prophezeiungen, die jahrhundertelang vor dem Kommen des Messias erfolgt sind. Und da gibt es eine ganz dramatische Situation, in die hinein die erste Prophezeiung fällt. Da kam es zu einer Bedrängnis des Reiches Juda, das sich im Süden von Palästina befindet. Das Reich Juda wurde von den Syrern und Ephraimitern bedroht. Und da sandte Gott den Propheten Jesaja zu König Achaz, um ihm zu sagen, dass er keine Angst vor seinen nördlichen Nachbarn haben müsse. Als Bestätigung für die Botschaft Gottes dürfe er sich ein Zeichen wünschen. Doch der König hatte kein rechtes Vertrauen und gab die ausweichende Antwort, dass er Gott nicht auf die Probe stellen wolle. Darauf antwortete ihm der Prophet, dass Gott ihm von sich aus ein Zeichen geben werde. Und darauf verkündete er die berühmte Botschaft: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Diese Botschaft ging weit über die damalige Situation hinaus. Sie bezog sich bereits auf den zukünftigen Messias, der von einer Jungfrau geboren würde und in dem Gott mit uns sein würde. Und nun wollen wir diese berühmte Stelle lesen. Und dazu schlagen wir nun das 7. Kapitel im Buch Jesaja auf. 7. Kapitel, 1. Vers. In der Zeit, als Achaz König von Juda war, zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der König des Nordreiches Israel, gegen Jerusalem in den Krieg. Aber sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Als man dem Haus David meldete, Aram hat sich mit Ephraim verbündet, da zitterte das Herz des Königs und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes im Wind zittern. Der Herr aber sagte zu Jesaja: Geh zur Walkerfeldstraße hinaus, um König Achaz zu treffen. Sag zu ihm: Bewahre die Ruhe, Fürchte dich nicht. Dein Herz soll nicht verzagen wegen dieser beiden Holzscheite, dieser rauchenden Stummel, wegen des glühenden Zorns Rezins von Aram und des Sohnes Remalias. Zwar planen Aram, Ephraim und der Sohn Remalias Böses gegen dich und sagen, wir wollen gegen Juda ziehen, es an uns reißen und für uns erobern. Dann wollen wir den Sohn Tabeals dort zum König machen. Doch so spricht der Herr. Das kommt nicht zustande. Das wird nicht geschehen. Der Herr sprach noch einmal zu Achas. Er sagte, erbitte dir vom Herrn, deinem Gott, ein Zeichen. Sei es von unten aus der Unterwelt oder von oben aus der Höhe. Achas antwortete, ich will um nichts bitten und den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja, hört her, ihr vom Haus David. Genügt es euch nicht, Menschen zu belästigen? Müsst ihr auch noch meinen Gott belästigen? Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine der gewaltigsten Prophezeiungen des Alten Testaments. Hier wird gesagt, dass der Messias der Sohn einer Jungfrau sein wird. Und damit wird auch zum Ausdruck gebracht, dass seine Menschwerdung auf eine besondere Weise, auf ein besonderes Wirken Gottes zurückgehen wird. Und die Schriftgelehrten haben von Anfang an gewusst, dass diese Prophezeiung an den König Achas nicht einfach auf seine jetzige schwierige Situation bezogen war, sondern dass die weit über diese Situation des Königs von Juda hinausging und sich auf den Messias beziehen wird. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben also jetzt gehört, dass der erste große Prophet Jesaja war. Dieser Jesaja gilt als der erste von den drei Propheten, die den gleichen Namen Jesaja tragen. Wir haben jetzt einiges gehört über seine Berufung. Im Tempel hat er eine Vision Gottes. Und er erschrickt, weil er weiß, dass er unrein ist. Und da wird ihm von einem Engel mit einer glühenden Kohle der Mund, symbolisch, die Lippen werden gereinigt und seine Schuld wird getilgt. Und das bedeutet, dass er nun die Voraussetzung hat, um als Prophet Gottes wirken zu können. Das Zweite, was wir dann gehört haben, Gott schickt Jesaja zu seinem Volk. Es soll umkehren. Aber Gott weist den Propheten darauf hin, dass er mit seiner Botschaft bei vielen Menschen nicht ankommen wird, weil nämlich sich das Herz der Menschen verhärtet. Die Menschen wollen nicht den Aufruf zur Umkehr hören. Es kommt zu einer inneren Verstocktheit. Und diese Verstocktheit ist immer das große Hindernis, wenn Gott den Menschen ruft. Das gilt auch für unsere heutige Zeit. Immer wieder ertönt dieser Ruf, Umkehr, Bekehrung, Beginn ein neues Leben. Und der Mensch will das nicht hören. Das ist nicht etwas Neues. Wir kennen das vom Alten Testament. Gerade diese Stelle von Jesaja führt es uns klar vor Augen und macht uns darauf aufmerksam, dass Gott immer wieder den Menschen ruft, aber dass der Mensch von innen her nicht bereit ist, diesen Ruf aufzunehmen. Es gibt viele, die sich dann bekehren. Aber es gibt immer noch viele Menschen, die sich nicht öffnen. Und dann haben wir auch gehört, wie Jesaja eine erste messianische Prophezeiung ausspricht. Die Umstände waren dramatisch. Der König von Juda im Süden von Palästina war bedrängt von seinen eigenen Nachbarn. Und da schickt nun Gott den Propheten Jesaja zu diesem König und sagt, Gott ist mit dir. Und dann sagt er, du kannst dir sogar ein Zeichen wünschen. Aber der König traut nicht so ganz sich dem Propheten an und sagt, er will Gott nicht jetzt gewissermaßen stören mit einer solchen Bitte. Und da sagt dann der Prophet, gut, wenn du schon keine Bitte äußerst, dann wird Gott dir selbst ein Zeichen geben. Und da kommt nun diese berühmte Prophezeiung über den zukünftigen Messias, der als Sohn einer Jungfrau geboren werden wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bereits von einer ersten Weissagung des Propheten Jesaja über den zukünftigen Messias gehört und wollen nun noch einige weitere Prophezeiungen von Jesaja kennenlernen. Jesaja sprach von der Geburt eines Kindes, auf dessen Schultern später die Herrschaft ruhen würde. Und er beschreibt dieses Kind mit ganz außergewöhnlichen Worten. Er nennt dieses Kind wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Wenn man diese Worte hört, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens, dann wird einem bewusst, dass es sich um ein Kind mit göttlichen Wesenszügen und Eigenschaften handelt. Jesaja gab damit zu verstehen, dass es sich bei diesem Kind um ein göttliches Kind handeln würde. Und nun wollen wir diese Stelle lesen. Und da bitte ich Sie, dass Sie nun das 9. Kapitel des Buches Jesaja aufschlagen. Und da beginnen wir am Anfang zu lesen. Also, Buch Jesaja, Kapitel 9, 1. Vers. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte. Man jubelt, wenn man Beute verteilt. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft. Jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich. Er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. Also hier spricht Jesaja von einem Volk, das im Dunkel lebt. Und dieses Volk sieht plötzlich ein helles Licht. Und über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Dieses Kind bringt also das Licht. Und auf diese Art und Weise wird die Finsternis bezwungen. Und da kommt es zu einem lauten Jubel und zu einer großen Freude. Und plötzlich merken die Menschen, durch diesen Messias, der hier als Kind angekündigt wird, dass ihnen das drückende Joch genommen wird. Das Tragholz auf unserer Schulter, also wie das von den Zugtieren, ja, dieses Tragholz, dieses Joch, das wird jetzt weggenommen. Und es ist auch nicht mehr der Stock des Treibers zu spüren. Und jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, also diese Truppen, die hier marschieren, und jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Und dann der Jubelruf, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Dieser Messias, der ist ein Ratgeber, der den Menschen den Weg zeigt, der sie lehrt, was die Wahrheit ist. Und dann heißt es starker Gott in diesem Kind, in diesem Messias. Ist der starke Gott. Er wird genannt Vater in Ewigkeit. Dieser Messias, der existiert seit ewig. Und er wird ein Fürst des Friedens sein. Also das sind Namen, Eigenschaften, die auf ein göttliches Kind hinweisen, auf einen göttlichen Messias, der kommen wird. Das sind Worte, die unheimlich nachdenklich stimmen. Dieser Messias, die Geburt eines göttlichen Kindes, das kündigt Jesaja Jahrhunderte vor der Geburt Jesu an. Dann kündigt Jesaja auch das messianische Reich an. Und da sagt er auch wieder verschiedene Dinge. Er sagt, dass auf dem Rest des Volkes, also nach den vielen Prüfungen, wird sich der Geist Gottes niederlassen. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Hier werden also die Gaben des Heiligen Geistes genannt. Das ist diese berühmte Stelle, aus der wir diese Gaben des Heiligen Geistes kennen. Also Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis und Gottesfurcht. Diese Stelle ist auch die Grundlage für die Gaben des Heiligen Geistes. Sie nennt allerdings nur 6 Gaben. Die 7. Gabe, die Frömmigkeit, wurde erst später hinzugefügt. Das messianische Reich wird ein Reich des Friedens und der Versöhnung sein. Es wird aber auch ein Reich der Heimholung sein. Die Juden werden aus der Zerstreuung heimkehren nach Israel. Und nun wollen wir diese Stelle über das messianische Reich lesen. Und dazu schlagen Sie bitte das 11. Kapitel auf. Also Buch Jesaja, 11. Kapitel, Vers 1. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er erfüllt ihn mit dem Geist der Gottesfurcht. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nur nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit dem Stock seines Wortes und tötet den Schuldigen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, Treue der Gürtel um seinen Leib. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter. Das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Isais sein, der dasteht als Zeichen für die Nationen. Die Völker suchen ihn auf. Sein Wohnsitz ist prächtig. An jenem Tag wird der Herr seine Hand von Neuem erheben, um den übrig gebliebenen Rest seines Volkes zurückzugewinnen. Von Assur und Ägypten, von Patros und Kusch, von Elam, von Shinar und von Hamad und von den Inseln des Meeres. Hier nennt also Jesaja die verschiedensten Länder, aus denen die Menschen zurückkehren werden. Und es handelt sich hier um folgende Länder, nämlich um Assyrien, um das Zweistromland, um Ägypten, um Äthiopien und Babylonien. Aus allen diesen Ländern werden die Menschen kommen. Er stellt für die Völker ein Zeichen auf, um die Versprengten Israels wieder zu sammeln, um die zerstreuten Judas zusammenzuführen, von den vier Enden der Erde. Hier wird also uns das messianische Reich vorgestellt. Dort, wo wirklich der Messias gehört wird, wo man ihm folgt, dort entsteht eine Wandlung im Inneren der Menschen. Und dort kommt es zu einem neuen Frieden. Und das wird hier mit verschiedenen Bildern wunderbar erklärt. Hier ist die Rede vom Wolf, der mit dem Lamm zusammen wohnt, dem Panther, der beim Böcklein liegt, und Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Wir alle kennen diese berühmte Stelle, dass also hier die Konflikte überwunden werden. Wir können das auch in einem vielleicht bildhaften Sinne sehen, dass hier also auch ehemalige Feinde, dass hier ehemalige Gegner plötzlich zusammenkommen und miteinander leben können, ohne dass man sich gegenseitig bekämpft, ohne dass man sich gegenseitig tötet. Das alles wird hier angekündigt. Dort, wo der Geist des Messias herrscht, beginnt ein neues Reich. Und dann ist hier auch die Rede davon, dass es eine Zeit geben wird, wo die versprengten Gläubigen, die versprengten Angehörigen des jüdischen Volkes aus allen Teilen der Erde wieder zusammenkommen werden. Sie werden wieder zurückkehren in ihre Heimat. Und das alles hängt zusammen mit diesem neuen messianischen Reich. Und da verkündet nun Jesaja, dass es zu einem Dankeslied der Geretteten kommen wird. Und da lesen wir gleich weiter im 12. Kapitel, Vers 1. An jenem Tag wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du hast mir gezürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Ja, Gott ist meine Rettung. Ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. Denn meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude aus den Quellen des Heils. An jenem Tag werdet ihr sagen, dank dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht seine Taten unter den Völkern bekannt, verkündet, sein Name ist groß und erhaben. Preist den Herrn, denn herrliche Taten hat er vollbracht. Auf der ganzen Erde soll man es wissen. Jaucht und jubelt, ihr Bewohner von Zion, denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels. Dann gibt es auch noch eine weitere bekannte Prophezeiung von Jesaja. Und da schlagen wir mal das 35. Kapitel auf und lesen bei Vers 1. Also Jesaja, 35. Kapitel, Vers 1. Da geht es um das Kommen des Messias und wie er wirken wird. Man wird die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Macht die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Sagt den Verzagten, habt Mut, fürchtet euch nicht. Seht, hier ist euer Gott. Die Rache Gottes wird kommen und seine Vergeltung. Er selbst wird kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet. Auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch. Die Zunge des Stummen jaucht auf. Auf diese Stelle beruft sich dann Jesus, um Johannes dem Täufer zu bestätigen, dass er der angekündigte Messias ist. Hier wird also das Wirken des Messias angekündigt. In einer unglaublichen konkreten Weise. Denn die Augen der Blinden werden geöffnet, auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Der Lahme springt wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen jauchzt auf. Das alles wird uns dann von Jesus berichtet. Jesus kommt und da geschehen alle diese Dinge. Und die Menschen bekommen ein neues Leben. Es gehen nicht nur die äußeren Augen auf und nicht nur die äußeren Ohren werden wieder plötzlich imstande sein zu hören. Hier geht es auch um die innere Blindheit, die überwunden wird und um die innere Taubheit, die verschwindet. Das alles wird hier angekündigt über den zukünftigen Messias. Liebe Freunde, wir wollen immer wieder daran denken, in welch schwierigen Situationen sich damals die Menschen befunden haben. Ständig gibt es Kämpfe, ständig gibt es Not, ständig überfällt diese Menschen aber auch die Verzweiflung und immer wieder verschwindet der Glaube. Und da tritt nun dieser Prophet auf und kündigt den Menschen an, dass Gott ihnen nahe ist. Dieser Prophet ruft die Menschen auf zur Umkehr. Sie sollen sich Gott öffnen. Aber gleichzeitig weiß dieser Prophet auch ganz genau, dass viele Menschen nicht auf seine Botschaft hören werden. Und dann geht der Prophet noch einen Schritt weiter und sagt, es wird eine Gestalt kommen, eine Gestalt, die Gott schickt. Und diese Gestalt wird etwas ganz Außergewöhnliches sein, der Sohn einer Jungfrau. Dieser Messias, der wird ein Kind sein mit dem Titel Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Natürlich wird nicht das Kind der Messias sein, aber dieses göttliche Kind, das hier geboren wird, ist mit allen göttlichen Eigenschaften ausgestattet. Sein Wesen ist göttlich. Er kommt von Gott. Er ist Gott. Und er wird den Menschen das Licht bringen in die Finsternis hinein. Er wird die Menschen aufrichten und es wird eine neue Zeit beginnen, wo auch Gegensätze überwunden werden und wo die Menschen dann auch ihren inneren Frieden kennenlernen werden. Also Jesaja ist hier diese großartige prophetische Gestalt, die mitten im Leben wirkt, mitten in der konkreten Geschichte, mitten in den Kriegen, mitten in den Konflikten, mitten in der Ungläubigkeit. Und er bringt die Botschaft und er verkündet den Menschen, was Gott vorhat. Aber er appelliert an die Menschen, dass sie sich öffnen, dass sie bereit sind, die Botschaft Gottes zu hören. Liebe Freunde, alle diese Dinge treffen in einem gewissen Sinn auch auf unsere heutige Zeit zu. Gott ist uns nahe. Und Gott sagt uns gerade in dieser oft nicht leichten Situation, dass er bei uns ist. Und viele von uns haben ihn in diesen letzten Monaten tief erfahren dürfen. Gott ist bei uns. Gott ist uns nahe. Aber er bittet uns, dass wir unsere Herzen öffnen. Dass wir unsere Augen öffnen. Unsere Ohren öffnen. Das ist das Entscheidende. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen noch eine weitere messianische Prophezeiung des Propheten Jeremia kennenlernen, die wir alle bereits kennen. Und zwar ist da die Rede davon, dass die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Dieses Bild ist sehr bekannt, aber man kann oft kaum erfahren, wo das eigentlich zu finden ist. Und das finden wir auch wieder beim Propheten Jeremia. Und da wollen wir nun einen kurzen Text lesen, den wir bei Jeremia finden im zweiten Kapitel. Da schlagen wir noch einmal nach vorne zurück und nach hinten zurück und kommen zum zweiten Kapitel, Buch Jeremia, zweites Kapitel, Vers 1. Und da geht es um die Zeit der endgültigen Erlösung. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel, zu ihm strömen alle Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn vom Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Jerusalem kommt sein Wort. Er spricht Recht im Streit der Völker. Er weist alle Nationen zurecht. dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. Ihr vom Haus Jakob, kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn. Also man muss sich das vorstellen, die damaligen Waffen waren ja die Schwerter und die Lanzen. Und aus den Schwertern sollen jetzt Pflugscharen werden. Und aus den Lanzen sollen Winzermesser werden, die man für den Weinbau braucht. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. Hier ist also die Rede, dass dieses messianische Reich auch einmal zu einem großen Frieden führen wird. Und die Nationen machen sich auf den Weg. Und sie ziehen hinauf zum Berg des Herrn. Und dann heißt es, er zeige uns seine Wege. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Also sie sind bereit, sich von Gott den Weg zeigen zu lassen. Sie sind bereit, auf den Pfaden zu gehen, die Gott ihnen weist. Denn vom Zion kommt die Weisung des Herrn. Also Zion, das ist Jerusalem. Aus Jerusalem kommt das Wort Gottes. Er spricht Recht im Streit der Völker. Er weist viele Nationen zurecht. Also das ist ein gewaltiges Bild, gerade in der heutigen Zeit einer globalen Welt, dass hier die Nationen zusammenkommen und dass hier die Nationen nun das Recht von Gott empfangen und dass es auf diese Art und Weise zur Überwindung des Streites der Völker kommt und dass es zu einem Frieden kommt, aber auf Weisung Gottes. Gott ist es, der den Völkern den Weg zeigt. Und die Völker müssen bereit sein, auf dem Pfad Gottes zu wandeln. Dann ist auch Friede möglich. Dann brauchen wir keine Waffen mehr. Dann können wir diese enormen Summen ausgeben für friedliche Zwecke. Dann können wir tatsächlich den Völkern helfen, aus ihrer vielfachen Not herauszukommen. Wenn wir alle diese Dinge, die wir für die Waffen investieren, diese Wissenschaft, diese Gelder, diese Materialien, alle diese Dinge, wenn wir die einsetzen würden, dann würde für den Frieden in der Welt, gegen den Hunger, gegen die Krankheiten und so weiter, wie würde da unsere Welt ausschauen? Das ist die Botschaft, die hier Jeremia verkündet. Nun wollen wir doch einen kleinen Einschub vornehmen. Im Buch von Jesaja ist auch von einem gewaltigen Feldzug der Assyrer gegen Jerusalem die Rede. Und den wollen wir auch noch einmal ganz kurz hereinnehmen, weil wir hier wieder eine geschichtliche Episode vor uns haben, die zeigt, wie Gott eingreift. Der assyrische König Sanherib oder auch Sennacherib, der im 7. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, zog gegen Juda, das sich mit Ägypten und Äthiopien verbündet hatte. Wir müssen uns vorstellen, die Assyrer, das waren damals diese großen Reitervölker, die haben als erstes die Kriegswagen entwickelt. Das waren die Panzer der Antike. Das waren Streitwagen, mit denen konnten diese Heere in kürzester Zeit hunderte von Kilometern überwinden. Das waren keine Fußtruppen mehr, sondern das waren berittene Heere. Das waren Streitwagen, die wurden von zwei Pferden gezogen. Und hinten waren die Streitwagen, die dann mit ihrem Pfeil und Bogen die verschiedenen Truppen bekämpft haben. Eine Revolution in der Kriegsführung der Antike. Und dieser assyrische König kommt nun mit einer Streitmacht daher und ist den anderen Völkern aufgrund dieser innovativen Kriegsführung weit überlegen. Nach der Zerstörung mehrerer Städte in Juda rückte er gegen die Stadt Jerusalem vor. Zweimal schickte er seine Boten zu König Hiskia von Juda und warnte ihn, sich auf seinen Gott und seine Verbündeten zu verlassen. Seine zweite Botschaft hatte folgenden Inhalt. Also der König schreibt jetzt an den König, der assyrische König schreibt jetzt an den König von Juda. So sollt ihr zu Hiskia, dem König von Juda, sagen: Lass dir nicht von deinem Gott, auf den du vertraust, einreden, Jerusalem werde dem König von Assur nicht in die Hände fallen. Du hast doch gehört, was die Könige von Assur mit allen anderen Ländern gemacht haben. Sie haben sie dem Untergang geweiht. Und du meinst, du wirst gerettet? Sind denn die Völker, die von meinen Vätern vernichtet wurden, von ihren Göttern gerettet worden? Die Völker von Gosan, Haran und Rezef, die Söhne von Eden, die in Tel Assar wohnten? Wo ist der König von Hamad, der König von Arpad, der König der Stadt Sephar-Vayim? Wo sind die Könige von Hena und Ava? Also, der König schreibt, der assyrische König schreibt dem König von Juda, dass er sich ja nicht auf seine Götter verlassen soll, und er zählt ihm verschiedene Völker auf, die sich auch an ihre Götter gewandt haben, aber die alle wurden von den Assyrern erobert und vernichtet. Hiskia, so geht nun die Stelle weiter, nahm das Schreiben von den Boten in Empfang und las es. Dann ging er zum Haus des Herrn hinauf, breitete das Schreiben vor dem Herrn aus und betete zum Herrn. Er sagte: Herr der Heere, Gott Israels, der über den Cherubim thront, du allein bist der Gott aller Reiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Wende mir dein Ohr zu, Herr, und höre. Öffne, Herr, deine Augen und sieh her. Hör alles, was Sanherib sagt, der seinen Boten hergesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assur haben alle Völker vernichtet und ihre Länder verwüstet und ihre Götter ins Feuer geworfen. Aber das waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand aus Holz und Stein. Darum konnte man sie vernichten. Nun aber, Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Reiche der Erde erkennen, dass du, Jahwe, Gott bist, du allein. Jesaja schickte nun zu König Hiskia einen Boten und ließ ihm sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe gehört, wie du wegen des Königs Sanherib von Assur zu mir gebetet hast. So spricht der Herr über den König von Assur. Er wird nicht in diese Stadt eindringen. Er wird keinen einzigen Pfeil hineinschießen. Er wird nicht unter dem Schutz seines Schildes gegen sie anrennen und wird keinen Damm gegen sie aufschütten. Auf dem Weg, auf dem er gekommen ist, wird er wieder zurückkehren. Aber in diese Stadt wird er nicht eindringen. Spruch des Herrn. Ich werde diese Stadt beschützen und retten, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. In jener Nacht zog der Engel des Herrn aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Als man am nächsten Morgen aufstand, fand man sie alle als Leichen. Da brach Sanherib, der König von Assur, auf und kehrte in sein Land zurück. Er blieb in Ninive. Als er eines Tages im Tempel seines Gottes Nisroch betete, erschlugen ihn seine eigenen Söhne, Adrachmelech und Sarezer, mit dem Schwert. Darauf mussten sie in das Land Ararat fliehen und Sanheribs Sohn Asarhadon wurde an seiner Stelle König. Soweit dieser Bericht. Wir können dazu Folgendes sagen. Das Heer des assyrischen Königs Sanherib wurde von einer Seuche heimgesucht, die den König zum Abzug zwang. Als er nach Hause zurückgekehrt war, wurde er von seinen eigenen Söhnen ermordet. Auf diese Weise wurde das Königreich Juda von der Bedrohung durch die Assyrer befreit. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird uns etwas vor Augen gestellt. Dieser König ist ein gläubiger König. Hiskia betet zu Gott. Hiskia sagt, die anderen Götter, das sind Götter von Menschenhand. Aber du, Gott Israels, du bist der wahre Gott. Und er vertraut auf diesen Gott. Und er empfiehlt sich diesem Gott an. Und da kommt nun die Botschaft von Jesaja. Gott schickt den Propheten Jesaja zum König und sagt, ich habe dein Gebet gehört. Ich habe es erhört. Und dieser König von Assur, der wird nicht in die Stadt Jerusalem eindringen. Und es war dann so, dass hier im Heer der Assyrer eine gewaltige Seuche ausgebrochen ist, sodass viele Krieger gestorben sind. Und die Stadt Jerusalem blieb verschont. Liebe Freunde, wenn wir das ein bisschen auf unsere heutige Zeit übertragen, dann können wir mal eines sagen. Wenn unsere Könige, also nennen wir sie mal unsere Politiker, tatsächlich sich mit Vertrauen an Gott wenden, dann kann viel Gutes durch Gott geschehen. Es sind nicht immer nur die Propheten, die aufrufen. Es braucht auch die Menschen, die die Macht in der Hand haben, die die Möglichkeit haben, ein Volk zu führen. Und das sind in unserer Zeit auch ganz konkret die Politiker. Die können auch beten. Die können sich an Gott wenden. Die können Gott bitten, dass er eingreift. Die Politiker, vor allem auch die christlichen Politiker, die erleben immer wieder ihre große Ohnmacht. Aber wenn sie sich an Gott wenden, dann kann Gott auch eingreifen in die Politik. Dann kann er gewisse Gefahren auch abwenden, weil die Menschen, die verantwortlich sind für die Völker, sich an ihn wenden. Das ist die Lehre, die wir aus diesem Bericht des Buches Jesaja entgegennehmen sollten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe, dass die Zeit abgelaufen ist. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.